Dieser Podcast wird unterstützt von Braunion Österreich AG.
Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
Ich bin Selina Thaler.
Und unsere Stimmen hört ihr jetzt einmal zum letzten Mal für einige Zeit. Wir machen aus unterschiedlichen Gründen, unabhängig voneinander, jeweils eine längere Auszeit. Aber der Podcast geht natürlich weiter. Die Franziska ist sowieso immer dabei und es wird ein Wiederhören mit einer bekannten Stimme geben für all jene, die wirklich jede Folge gehört haben. Aber das hört ihr dann eh. Heute beschäftigen wir uns zum Abschluss mit E's, nämlich mit dem Buchstaben E beziehungsweise mit jenen E's, die sich überall in den Zutatenlisten unserer Lebensmittel befinden. Selina, du hast dir das im Detail angeschaut. Diese E's sind ja Sachen, vor denen viele Menschen ein bisschen Angst haben. Und heute würde ich gern klären, ob das jetzt berechtigt oder unberechtigt ist und ob jetzt wirklich Lebensmittel, wo E's draufstehen, automatisch schlechter sind. Was sind denn das eigentlich für Stoffe?
Ja, ganz unterschiedliche Stoffe. Oft sind sie auch als Zusatzstoffe bekannt. In der EU sind über 300 unterschiedliche solcher Zusatzstoffe zugelassen und das E steht dabei für Europa. Und dahinter gibt es dann einen Code mit so drei Nummern oder drei Ziffern und meistens gehören die, die eine gleiche Hundertstelle haben, zur selben Kategorie.
Okay, aber ich denke, bis auf Lebensmitteltechnologinnen und Technologen wird kein Mensch jetzt alle E's auswendig kennen oder ChemikerInnen vielleicht noch.
Genau.
Hast du ein paar Beispiele von solchen Stoffen und wofür man die überhaupt braucht in diesen ganzen Lebensmitteln?
Ja, da gibt es einige. Also zum Beispiel gibt es Farbstoffe, Konservierungsstoffe, die die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängern. Es gibt auch Pack- und Treibgase, die das Lebensmittel haltbar machen. Es gibt zum Beispiel auch Antioxidationsmittel, die dafür sorgen, dass der Geschmack oder die Farbe länger erhalten bleibt. Also es geht sehr viel um Konservierung, wie wir merken. Dass zum Beispiel, wenn du jetzt eine Guacamole kaufst, die nicht sofort braun wird, wie wenn man sie selber macht, sondern immer noch leuchtend grün.
Das wäre die Frage, kann ich das für meinen Haushalt auch kaufen? Wäre dann die Anschlussfrage.
Vielleicht. Es gibt auch so Stoffe, die für eine bestimmte Konsistenz sorgen, wie Geliermittel, Emulgatoren, Verdickungsmittel, Feuchthaltemittel. Auch Säuerungsmittel gibt's und sehr bekannt sind auch Aromen, Geschmacksverstärker und Süßungsmittel.
Und das sind dann alles Stoffe, die jetzt irgendwo in einem Labor erschaffen wurden zu einem bestimmten Zweck?
Nein, tatsächlich nicht. Also da finden sich auch Stoffe, die auf natürliche Weise vorkommen, zum Beispiel Vitamin C, das wäre jetzt E300, oder Pektin, das in Früchten vorkommt. Und es gibt eben auch so Stoffe, die einerseits quasi natürlich gewonnen werden aus diesem Lebensmittel oder eben auch chemisch hergestellt werden. Also die Vielfalt ist also riesig. Es kann den gleichen Stoff einmal natürlich, einmal synthetisch geben. Und gerade bei so Aromastoffen wird es ziemlich kompliziert. Also wenn du dir zum Beispiel einen Erdbeerjoghurt kaufst, dann kann ein Joghurt mit natürlichem Aroma sein oder es kann ein Joghurt mit Erdbeeraroma sein.
Da muss man dann schon recht genau lesen und wahrscheinlich ein paar Mal um die Ecke denken. Das klingt jetzt alles recht kompliziert.
Ja, eben weil es so viele unterschiedliche Aromastoffe gibt. Also es gibt in Hamburg, da war ich sogar schon mal, ist jetzt sehr nischig, aber es gibt ein deutsches Zusatzstoffmuseum. Ich war dort mal für eine Recherche, nicht aus persönlichem Interesse.
Das beruhigt mich jetzt.
Und die schätzen, dass es über 2500 verschiedene Aromastoffe in der Lebensmittelwirtschaft gibt oder eben da zur Anwendung kommen. Und viele gelten gar nicht als Zusatzstoffe. Aber trotzdem, die werden auch in der EU untersucht. Und es gibt auch eine eigene Liste, die man über Google sehr schnell findet, falls man sich da reinfuchsen will.
Was sind denn da die Vorgaben, wenn das die EU dann dieses E draufstempelt und das zulässt? Was müssen diese Stoffe leisten?
Also die müssen gesundheitlich unbedenklich sein und sie dürfen die VerbraucherInnen nicht in die Irre führen. Aber wenn wir jetzt gerade bei diesem Erdbeerjoghurt-Beispiel bleiben, dann sind diese Bezeichnungen nicht immer ganz so eindeutig. Also ich will mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Es gibt natürliches Erdbeeraroma und da müssen mindestens 95% von diesem Aroma aus Erdbeeren gewonnen werden. Und der Rest muss aus natürlichen Quellen stammen.
Also man könnte quasi dann noch, keine Ahnung, andere Beeren zum Beispiel dürfen drin sein, aber jetzt keine reinen Laborprodukte.
Genau. Wenn das jetzt weniger als 95% Erdbeeren sind, die für dieses Aroma zuständig sind, dann steht auf der Verpackung natürliches Aroma. Und das muss jetzt gar nicht zwingend von Erdbeeren stammen, sondern kann von anderen natürlichen Rohstoffen kommen, wie Pflanzen oder Tiere. Also quasi natürliche Sachen, nicht im Labor zusammengepanschtes. Und bei Erdbeeraroma ist das zum Beispiel Holz. Also aus Holz kann man Aromastoffe gewinnen, wie zum Beispiel Vanillin, also dieser Vanillegeschmack, der zum Beispiel eben auch in echten Erdbeeren vorkommt. Der wird sozusagen imitiert. Also eine Erdbeere hat insgesamt über 200 Aromastoffe, ganz schön viel. Und da muss dann eben einiges, ich sage jetzt mal, zusammengepanscht werden, damit es auch nach Erdbeere schmeckt.
Wenn es wie seine Ananas sind, wer sie schon gegessen hat, weiß, dass das die Wahrheit ist. Das sind 202 Aromastoffe, weil die sind noch besser. Also man versucht jetzt dann diese über 200 Aromastoffe der Erdbeere dann im Labor nachzubauen, dass das Joghurt dann irgendwann so schmeckt wie eine gute Erdbeere, wenn man reinbeißt.
Genau. Also ich bezweifle, dass es dann 200 sind, sondern ein paar weniger, die schon diesen Geschmack erzeugen. Und wenn das Joghurt jetzt nur Erdbeeraroma hat, dann beschreibt das eben nur ein Aroma, das Erdbeergeschmack hat, aber das hat noch nie eine Erdbeere gesehen oder sonstiges mit natürlichem Ursprung, sondern ist halt einfach im Labor entstanden.
Da muss man also sehr genau auf die Inhaltsstoffe schauen oder halt einfach sich einen Naturjoghurt nehmen und Erdbeeren reinschneiden. Das schmeckt meistens eh besser.
Ja.
Die haben ja auch grundsätzlich gesundheitliche Nutzen, diese Beeren. Habe ich irgendwo mal in 4 verschiedenen Besserleben-Folgen gehört.
Ja, voll.
Da hat man dann mehr drin.
Also es dürfte einfach eine wirtschaftliche Entscheidung sein, warum man auf diese Aromastoffe zurückgreift. Also es dürfte auf der einen Seite nämlich aufgrund der Masse an Erdbeeren einfach zu wenige geben und auf der anderen Seite an der Masse an Erdbeerjoghurts quasi zu viel Nachfrage geben, dass man daraus jetzt immer echte Erdbeeren nimmt, um Joghurt herzustellen.
Und wird ja auch eine Preisfrage wahrscheinlich oft sein in der Produktion.
Genau.
Aber diese Zusatzstoffe haben ja eben nicht den besten Ruf. Obwohl es ja prinzipiell nett ist, dass die Weltbevölkerung Erdbeerjoghurt essen kann, auch wenn es nicht genug Erdbeeren gibt oder wenn sie zu teuer wären. Woher kommt das?
Ja, also sie sind eben in vielen hochverarbeiteten Lebensmitteln, also so ein Erdbeerjoghurt wäre ja jetzt auch schon ein verarbeitetes Lebensmittel. Und wie du schon angedeutet hast, sie tragen einfach dazu bei, dass die Produktion möglichst billig ist, dass weniger hochwertige Zutaten gebraucht werden, um eben den gleichen Geschmack zu erzielen, weil man eben Aromen oder Geschmacksverstärker einsetzen kann. Und noch dazu sind die Produkte sehr lange haltbar. Sie sind dadurch auch recht bequem zuzubereiten, aber halt vielleicht nicht immer die frischesten Produkte. Und sie werden in der Regel sehr stark vermarktet. Das heißt, sie haben ansprechende Farben, das eine verkaufsfördernde Wirkung hat, gerade für Kinder. Und so alles in allem sind die Stoffe nicht ganz unbedenklich.
Aber sie wurden doch zugelassen, wenn sie bei uns verkauft werden.
Genau, und Zusatzstoffe gehören auch zu den meistgetesteten Stoffen in der EU. Das heißt, alle diese Zusatzstoffe müssen geprüft werden, bevor sie verwendet werden dürfen. Also nochmal zur Wiederholung, sie müssen gesundheitlich unbedenklich sein und aus technologischer Sicht auch für das Produkt notwendig sein. Der Einsatz darf die KonsumentInnen nicht täuschen, das hatten wir gerade eben. Und was auch noch ist, sie werden nicht nur in der EU getestet, sondern zum Beispiel auch hierzulande von der AGES, der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit.
Da geht es ja oft auch um Höchstmengen, vor allem wenn es dann so Meldungen gibt, dass irgendein Zusatzstoff vielleicht doch nicht so gut ist, wenn man 18 Kilo davon zu sich nimmt in einem Monat.
Genau. Also die Mengen müssen so gering gehalten werden wie möglich. Und für viele, nicht für alle Stoffe, gibt es so eine Höchstmenge, die als akzeptabel gilt, um eben gesundheitliche Risiken auszuschließen. Also da wird zum Beispiel davon ausgegangen, wie viel von einem Lebensmittel wird da durchschnittlich pro Tag gegessen. Das ist der sogenannte ADI-Wert, der steht für Acceptable Daily Intake. Und der gibt einfach an, wie viel wir unser gesamtes Leben lang von diesem Stoff täglich essen könnten, ohne dass eine gesundheitsschädliche Wirkung zu erwarten ist. Und die österreichische Lebensmittelindustrie gibt auf ihrer Website folgendes Beispiel an. Da muss natürlich dazu gesagt werden, die hat schon auch ein Interesse, solche Zusatzstoffe einzusetzen. Aber da geht es um den Süßstoff Aspartam. Da darf man laut diesem ADI-Wert 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen pro Tag. Also angenommen, eine Person ist 60 Kilogramm schwer, die kann demnach 2,4 Gramm Aspartam essen, ohne diesen Grenzwert zu überschreiten pro Tag. Und das wären jetzt so umgerechnet rund 12 033 Liter Dosen von einem Leitgetränk. Das ist schon ganz schön viel, wenn du so 12 Dosen Cola Light trinkst zum Beispiel. Trotzdem kann es natürlich problematisch werden, wenn jetzt jemand wirklich überdurchschnittlich viele Fertigprodukte mit Zusatzstoffen täglich zu sich nimmt. Aber die kurzfristige Überschreitung dürfte jetzt noch keine langfristige Gefahr sozusagen darstellen. Also da geht es wirklich um so eine lebenslange tägliche Zufuhr, die überbordend ist.
Wie viel nehmen wir jetzt von diesen Stoffen in der Praxis zu uns?
Ja, also ich will jetzt nicht mit Zahlen um mich werfen, aber die AGES sieht sich das immer wieder mal an. Da gab es zuletzt einen Bericht, der von 2016 bis 2021 den Verzehr von so unterschiedlichen Zusatzstoffen in der österreichischen Bevölkerung untersucht hat. Und da zeigen die Ergebnisse schon, dass wir von den meisten Zusatzstoffen eben unter diesem sogenannten ADI-Wert zu uns nehmen. Also wenn man jetzt so diese DurchschnittsverbraucherInnen anschaut.
Bei problematischeren E's, welche Nebenwirkungen sind denn da nachgewiesen? Was ist da problematisch?
Ich kann dir da leider keine eindeutige Antwort geben. Das liegt daran, dass sich die Wissenschaft da auch recht uneins ist. Also viele Zusatzstoffe stehen schon im Verdacht, Allergien auszulösen oder Krankheiten wie Asthma, Neurodermitis, Alzheimer oder Krebs zu begünstigen. Und auch unser Darmmikrobiom, also die Bakterien in unserem Darm, dürften jetzt nicht unbedingt von ihnen profitieren. Zum Beispiel Zusatzstoffe wie Aspartam oder Sucralose stehen immer wieder in Kritik, dass sie eben unsere Darmbakterien negativ beeinflussen. Studienlage dazu ist aber auch nicht eindeutig. Solche Süßstoffe können auch abführend wirken. Es gibt Hinweise, dass sie das Krebsrisiko erhöhen. Aber das sind immer nur quasi Effekte, also eine Korrelation, keine eindeutige Kausalität, wo man sagen kann, das führt konkret zu dem.
Wir haben uns ja dazu auch in der Folge zu Zucker und Süßstoffen sehr genau beschäftigt mit diesem ganzen Thema. Gibt es sonst noch Stoffe, die da ein starkes Thema sind?
Also es gibt zum Beispiel Emulgatoren, die eben auch dem Darm nicht so gut tun würden. Da gibt es aber nur Versuche an Mäusen. Also deren Darmschleimhaut ist zum Beispiel deutlich dünner geworden und anfälliger für Entzündungen, als sie mit so Emulgatoren gefüttert wurden. Es braucht aber noch mehr Studien. Es können zum Beispiel auch Sulfite, die als Konservierungsmittel zum Beispiel in Wein, Trockenobst oder Kartoffelpüreepulver, aber auch so in Fleisch- und Fischprodukten eingesetzt werden, bei Allergikern zu Atemnot oder Hautausschlägen führen. Und auch Farbstoffe sind nicht ganz ohne. Also sie könnten zum Beispiel bei Kindern zu Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität führen. Wobei, also da gab es eine Studie, die sehr hohe Wellen geschlagen hat, aber es gibt da eben laut der AGES und dieser Europäischen Agentur für Ernährungssicherheit nur eine Korrelation und keinen Kausalzusammenhang zwischen jetzt einzelnen Farbstoffen und Hyperaktivität. Aber man muss schon dazu sagen, diese Farbstoffe kommen eben sehr häufig in so Zuckerln vor und Gummibärchen. Die müssen dann aber auch auf der Verpackung einen Warnhinweis haben.
De facto wird es ja extrem schwierig sein, da konkrete Studien auf den Boden zu bringen, wo man einen Farbstoff quasi rausfiltert. Man schaut, ob die Kinder mit diesem grünen Farbstoff im Gummizeug mehr hyperaktiv sind als die, die den nicht drin haben. So, das wird wahrscheinlich noch länger ein bisschen eine Grauzone bleiben, was man da so weiß und nicht weiß. Ja.
Laut deinem Kalender hat der Sommer mit 21. Juni begonnen. Aber seit wann hältst du Termine ein? Dein Sommer beginnt mit einem. Denn du weißt, gute Zeiten beginnen nicht dann, wenn sie beginnen müssen, sondern mit einem. Wieselburger. Einfach gut. Seit 1770. Jetzt neu in der 0,33 Liter Mehrwegflasche.
Ein sehr viel diskutierter und zwar schon seit langem viel diskutierter Stoff ist Glutamat. Wer nicht von seiner Mutter davor gewarnt wurde, hebe jetzt die Hand. Aber wie schlimm ist dieser Geschmacksverstärker? Alles, wo man Glutamat reintut, schmeckt einfach einmal 10% besser. Das ist die harte Wahrheit. Wie schlimm ist das denn eigentlich jetzt wirklich?
Der Stoff dürfte nicht so schlimm sein wie sein Ruf. Glutamat ist ein Überbegriff für ganz viele unterschiedliche Derivate der Glutaminsäure. Am bekanntesten und am häufigsten eingesetzt wird übrigens Natriumsalz. Also wenn man das schon mal irgendwo drauf gelesen hat, ist das Glutamat oder E621. Und diesem Geschmacksverstärker wird das China-Restaurant-Syndrom nachgesagt, eben weil es in der chinesischen Küche sehr oft eingesetzt wird. Man soll dann plötzlich Kopfschmerzen haben oder einen steifen Nacken, Herzklopfen oder Schwindel bekommen, wenn man so ein chinesisches Gericht gegessen hat.
Ist das jetzt dann so, dass man wirklich Herzklopfen, Schwindel, einen steifen Nacken bekommt?
Also das kann man nicht so klar bestätigen oder widerlegen. 1969, also schon ein Zeitalter her, erschien die erste Studie im Journal Science, also ein recht renommiertes Fachjournal, wo diese Symptome bestätigt wurden. Dann gab es etliche andere Studien, die diesen Zusammenhang nicht herstellen konnten. Und das ist also stark umstritten. Es gibt so Hinweise von kleineren, auch aktuelleren Studien, dass Glutamat bei regelmäßigem hohem Konsum in Verbindung mit Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson steht. Aber da gibt es genau auch wieder die Gegenseite, die das anzweifelt. Es gibt auch Hinweise, dass Glutamat eben wegen dieser appetitfördernden Wirkung, einfach weil es so geil schmeckt, zu Gewichtszunahme führt, aber auch zu höherem Blutdruck. Und auch da gibt es den Verdacht, dass es einen Einfluss auf die Darmflora haben kann. Aber da geht es wirklich immer darum, dass man sehr viel von diesem Glutamat isst.
Gerade wenn es dann eben um Korrelation geht, ist ja auch oft das Thema einfach klar, wer extrem viel Glutamat isst, isst wahrscheinlich jeden Tag, hat er sich irgendwo was zum Essen vom Restaurant mitgenommen und dementsprechend wahrscheinlich allein schon deshalb nicht so gesund sein, weil im Restaurant meistens halt mit mehr Fett und oft auch mit günstigeren Lebensmitteln und minderwertigeren gekocht wird.
Genau, zu den hochverarbeiteten Lebensmitteln haben wir dann eh auch noch einen Punkt. Aber dass man jetzt so direkt nach einem China-Restaurant-Besuch Beschwerden hat, hat wahrscheinlich, so ist zumindest der aktuelle Stand der Forschung, einen rassistischen Hintergrund. Das vermutet zum Beispiel der Historiker Richard Hemmer aus dem Podcast Geschichten aus der Geschichte, den ich auch nur sehr empfehlen kann.
Immer eine Empfehlung.
Und der Hintergrund ist der, in den USA, wo dieses China-Restaurant-Syndrom in den 60ern vor allem für mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat, dürfte eben auch damit zusammenhängen, dass es die chinesische Kultur, es gab sehr viele Einwanderer, aber die wurden auch mit Argwohn betrachtet. Sie galten als unsauber, man vermutete irgendwie auch Drogenmissbrauch, unterstellte diesen Menschen Katzen und Hunde zu essen. Und all das führte zu so einem sehr abwertenden Szenario, verknüpft mit einem sogenannten Nocebo-Effekt. Das heißt, Menschen spüren negative Effekte, weil sie wissen, Glutamat gegessen zu haben, aber es gibt eigentlich keine. Also die bilden sich das sozusagen ein. Also sie spüren es zwar schon, aber eigentlich gibt es da nichts. Und wenn sie nicht davon wüssten, hätten sie auch keine negativen Effekte.
Quasi Nocebo, weil der Gegenteil vom Placebo-Effekt, der auch schon öfters vorgekommen ist. Und Glutamat beschränkt sich ja in der Realität auch nicht auf asiatische Restaurants, meines Wissens nach.
Nein, und wahrscheinlich haben auch viele unserer HörerInnen in ihren eigenen Küchen zu Hause Glutamat und setzen es mehr oder weniger bewusst ein, also zum Beispiel Maggi oder Maggi, je nachdem wie man es nennen will, Aromat oder Vegeta. All diese Dinge haben Glutamat drinnen und es gibt auch viele Lebensmittel, die von Natur aus Glutamat enthalten.
Die dann wahrscheinlich gut schmecken, was wäre das denn?
Ja, also zum Beispiel Tomaten, Sojasauce, Parmesan, also die haben jetzt, das sind natürlich auch verarbeitete Produkte, Algen, Pilze und auch Muttermilch haben einen höheren Gehalt von Natur aus an dieser Glutaminsäure als andere Lebensmittel. Und ja, wie du es richtig vermutet hast, das erklärt auch, wieso so viele Menschen zum Beispiel die italienische Küche oder die japanische Küche so gern mögen, weil die einfach quasi natürliche Geschmacksverstärker, also so eine Pasta mit Tomatensauce und Parmesan ist quasi genau das.
Das funktioniert einfach.
Ja, und Glutamat löst übrigens diese Geschmacksrichtung Umami im Essen aus. Also dieses besonders deftige, herzhafte, schmackhafte, auch oft fleischige. Und es gab zum Beispiel auch Studien, die jetzt nicht nur das China-Restaurant-Essen sich angesehen haben, sondern eben auch untersucht haben, wie vermeintlich glutamatsensible Menschen auf die italienische Küche reagieren. Und da gab es jetzt keine belastbaren Zahlen, die da irgendwas belegen würden. Die haben jetzt auch nicht auf das natürliche Glutamat von dieser Nudeln mit Soße reagiert.
Es ist ja auch in jedem österreichischen Wirtshaus bis vor 15 Jahren auf jedem Tisch die Maggi-Flasche gestanden. Wurden eigentlich schon mal Zusatzstoffe, die schon zugelassen waren, dann doch wieder verboten?
Ja, und das liegt auch daran, dass diese Analysen einerseits immer genauer werden und andererseits daran, dass Stoffe auch immer wieder neu untersucht werden. Da gibt es dann einfach eine neue Bewertung. Zuletzt war das zum Beispiel bei Titanoxid so. Das ist so ein weißer Farbstoff, der vor allem in Kaugummis und so Trachees, also so Zuckerl wie so Mentos oder sowas, verwendet wurde. Und der darf seit August 2022 nicht mehr eingesetzt werden, weil es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass dieses Titanoxid das Erbgut verändern könnte.
Ich finde es immer wieder spannend. Titanoxid klingt schon so böse, wie diese Sachen dann heißen. Gibt es Leute, die besonders darauf verzichten sollten, jetzt zu viele solche Zusatzstoffe zu konsumieren?
Zum Beispiel sollten Babys bis zum Alter von 6 Monaten gar keine Zusatzstoffe zu sich nehmen. Deshalb ist auch in so Säuglingsnahrung sind keine Zusatzstoffe enthalten. Auch Kinder sollten nicht zu viele Speisen mit Süßstoffen oder gewissen Farbstoffen essen. Das hatten wir schon, dass das so ein bisschen fraglich ist. Auch Menschen mit Stoffwechselerkrankungen oder AllergikerInnen sollten die Zutatenliste der Produkte genauer anschauen. Zum Beispiel ist Sojalecithin so etwas für Menschen mit Sojaallergie, was kritisch sein könnte. Und auch Schwangere sollten zum Beispiel darauf achten, nicht zu viele Produkte mit Phosphor zu sich zu nehmen. Das ist zum Beispiel in so kohlensäurehaltigen Softdrinks drinnen oder in Schmelzkäse.
Und jetzt ganz generell gesehen, wie ungesund sind diese hochverarbeiteten Lebensmittel, wo dann wirklich die E-Liste gefühlt die halbe Verpackung ausmacht? Wie ungesund sind die wirklich?
Ja, da muss ich schon ein bisschen ausholen, weil natürlich tut es uns allen gut. Wir hatten das auch oft genug schon in diesem Podcast, wenn wir weniger Fertigprodukte essen und mehr frische Lebensmittel zubereiten. Weil eines ist irgendwie auch klar, oder da muss ich vielleicht auch ein bisschen abschwächen, ohne diese Zusatzstoffe gäbe es die meisten Produkte in unserem Supermarkt in der Form, wie wir sie kennen, gar nicht mehr. Und da spreche ich jetzt nicht von Tiefkühlpizza, Chips oder Gummibärchen, sondern eben auch von Joghurt. Wir hatten es schon, auch Salami oder Brot sind so Sachen, die da genauso dazugehören. Das heißt, eigentlich sind nur komplett frische, unbehandelte Lebensmittel wie jetzt Obst oder Gemüse frei von Zusatzstoffen, und selbst da kann man sich nicht immer sicher sein. Es gibt auch einige Lebensmittel, wo sie verboten sind, wie zum Beispiel pasteurisierte Milch, reine Buttermilch, Naturjoghurt ohne jegliche Beimengungen, auch natürliches Mineralwasser ist da wichtig und Haushaltszucker. Und es gibt natürlich auch Abstufungen, wie verarbeitet ein Lebensmittel ist. Da gibt es auch die sogenannte NOVA-Definition, wer sich da jetzt ein bisschen reinfuchsen will. Ich gehe da jetzt nicht genauer drauf ein. Aber es gibt quasi so vier Stufen, die zeigen, wie stark verarbeitet ein Lebensmittel ist. Und so eine Daumenregel wäre, dass man ein hochverarbeitetes Produkt daran erkennt, dass es in Plastik eingepackt ist und mindestens eine Zutat enthält, die in deiner Küche zu Hause nicht zu finden ist.
Das wird sich mit den Gummibärchen nicht ausgehen, wahrscheinlich.
Schwierig.
Aber heißt das jetzt generell, je stärker verarbeitet, desto ungesünder als Faustregel?
Ja, also unsere Kollegin Pia Kuckenhauser aus der Gesundheit hat dazu kürzlich einen umfangreichen Artikel geschrieben, und das Fazit war, es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens. Ist ein bisschen unbefriedigend alles, finde ich, aber es zeigt auch, so schlimm, wie wir oft glauben, wie Dinge sind, sind sie dann vielleicht doch nicht. Also es gibt schon Studien, die darauf hindeuten, dass diese hochverarbeiteten Lebensmittel nicht so gut sind für uns. Sie gelten zum Beispiel als Ursache bzw. Risiko für Krebs, Diabetes, Bluthochdruck oder Arterienverkalkung. Und das Komplizierte daran ist, wie schon erwähnt, es gibt quasi keine Hinweise für eine Kausalität, sondern nur für eine Korrelation. Und es gab zum Beispiel heuer eine Studie von der Harvard University zu diesen hochverarbeiteten Produkten. Da wurden Daten von knapp 114.000 Menschen untersucht, die jetzt keine Krankheitsvorgeschichte hatte, wie diese Krankheiten, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Und das Ergebnis war, dass wer 7 Portionen hochverarbeitete Nahrung täglich gegessen hatte, hatte eine um 4% höhere Wahrscheinlichkeit, früher zu sterben als jene, die höchstens 3 solche Produkte gegessen haben.
7 Portionen klingt jetzt nach relativ viel, war jetzt mein erster Gedanke, aber in Wahrheit, wenn man mit 2 Portionen Cornflakes zum Frühstück anfängt, dann zum Mittag irgendein fertiges Produkt halt mit einer fertigen Beilage vielleicht noch isst und dann ist der Tag noch lang, dann kann sie dann eine Packung Naschzeug, dann geht sich das ja schon aus in der Praxis.
Vermutlich, ja. Also es ist auf jeden Fall machbar.
Ich glaube, wenn man an die amerikanische Ernährungsweise denkt, da ist wahrscheinlich 7 noch wenig.
Voll. Aber trotzdem haben die Forschenden gemeint in ihrer Studie, dass man diese hochprozessierten Lebensmittel jetzt nicht einfach verdammen sollte. Ist auch ein bisschen unrealistisch tatsächlich. Sondern den Konsum eindämmen. Es gab dann auch eine recht kritische Analyse dieser Harvard-Studie, und auch sonst oft sind einfach viele Schlüsse daraus jetzt nicht auf so allgemeine Aussagen zu reduzieren. Also es gab zum Beispiel auch eine andere Studie, die 2023 erschienen ist. Da wurde auch kritisiert, dass die Zusammenhänge von so hochverarbeiteten Lebensmitteln und den Folgen einfach sehr, sehr schwach sind und dass es sogar unlauter ist, von den WissenschaftlerInnen daraus zu schließen, dass jetzt ein starker Konsum von diesem einen Produkt eher zu Krebs führt.
Also was heißt das jetzt für mich in der Praxis, wenn ich eben schon gern ab und zu ein Fertiggericht esse? Also wer nicht eine Notfallpackung Fischstäbchen im Tiefkühler hat, der werft den ersten Stein, ich bin es nicht.
Ja, voll. Und da musst du auch echt keine Angst haben, eben automatisch jetzt Krebs zu bekommen oder früher zu sterben, auch wenn diese Studien sehr alarmistisch klingen. Das sagt zum Beispiel der Ernährungswissenschaftler Uwe Knob, der in Piers Text zu Wort kommt. Und es geht eben wie so oft um die Dosis. Also lieber nicht verteufeln, sondern besser mal halt eine Packung Fischstäbchen essen, bevor du gar nichts isst. Und ja, nur weil sie nicht mega schlecht sind, heißt das natürlich noch lange nicht, dass diese Produkte jetzt gesundheitlich irgendwie super gut sind oder dass es einen relevanten Grund gibt, sie zu essen. Also man sollte sich schon genauer anschauen, wie geht's einem, wenn man solche Produkte gegessen hat, was tut einem gut, was nicht. Da reagieren die meisten Menschen ja auch recht unterschiedlich. Und gerade in so Ernährungssachen gibt es jetzt auch selten die eine Lösung für alle Menschen. Deshalb rät der Ernährungswissenschaftler in dem Text auch zu intuitivem Essen in dem Fall.
Dazu hatten wir auch mal eine Folge zum intuitiven Essen.
Genau. Was sich schon, wenn wir noch bei diesen hochverarbeiteten Produkten bleiben, was sich schon gezeigt hat, ist, dass so Softdrinks mit Süßstoffen oder Zucker besonders schlecht sein sollten. Da gab es eine recht groß angelegte Studie 2023, die im Journal Lancet Regional Health Europe erschienen ist. Und da haben sie schon den deutlichsten Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit an mehreren Krankheiten, also zum Beispiel Krebs oder Herzerkrankungen zu erkranken, festgestellt. Also auch so hochverarbeitete Fleischprodukte sind nicht so gut weggekommen. Es gab jetzt aber keine statistisch signifikante Risikoerhöhung, zum Beispiel von so stark verarbeiteten Getreideprodukten wie zum Beispiel Brot oder veganen Ersatzprodukten.
Also wenn ich jetzt im Supermarkt stehe und zwei Produkte zur Auswahl habe, die mir gleich gut schmecken, dann soll ich eher zu dem mit weniger E-Nummern greifen, im Zweifelsfall vielleicht.
Also das ist schon die Empfehlung. Je kürzer die Liste mit den Inhaltsstoffen, jetzt auch ganz unabhängig von den E-Nummern, und je mehr bekannte, einfache Zutaten drauf zu finden sind, desto besser. Und es gibt noch einen Tipp, nämlich Bioprodukte dürfen nicht so viele Zusatzstoffe enthalten. Da sind nämlich nur rund 50 Zusatzstoffe zugelassen. Und laut EU-Öko-Verordnung dürfen auch in Bioprodukten keine künstlichen Farbstoffe und Geschmacksverstärker eingesetzt werden.
Wie erkenne ich jetzt die Zusatzstoffe? Stehen die immer hundertprozentig als E drauf und ich brauche nur E's zählen im Zweifelsfall?
Es ist leider kompliziert. Also die Stoffe können mit ihrer E-Nummer angegeben werden. Da steht dann zum Beispiel Süßungsmittel E954 oder sie werden mit ihrem Namen und Klassennamen angegeben, also Süßungsmittel Saccharin. Und weil diese E-Nummern eben in der Kritik stehen und sich Produkte mit vielen E-Nummern nicht so gut verkaufen, da ist die Wirtschaft logischerweise auch schon drauf gekommen, schreiben die Hersteller mittlerweile häufiger eben diese chemische Bezeichnung drauf und nennt sich die E-Nummer. Und viele Stoffe finden sich auch meistens am Ende der Zutatenliste, weil ja eben schon geringe Mengen für den Effekt im Produkt ausreichen. Genau. Aber es gibt auch noch gefinkeltere Angaben. Vielleicht kennst du das, wenn auf der Verpackung ohne Konservierungsstoffe steht. Dann können aber trotzdem andere Zusatzstoffe im Lebensmittel enthalten sein. Also das darf man auch nicht vergessen. Und wenn wir bei den Glutamat-Kritikern bleiben, es steht dann oft ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe drauf. Aber es kann trotzdem zum Beispiel Hefeextrakt, Sojaextrakt oder hydrolysiertes Pflanzeneiweiß oder hydrolysiertes Protein drinnen sein. Das sind jetzt auch Substanzen, die als Würze eingesetzt werden. Aber da darf eben auf der Verpackung dann draufstehen, ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern, weil sie nicht als Geschmacksverstärker gelten. Aber das Produkt enthält dann trotzdem Glutamat.
Gibt es irgendwas in diesem ganzen Dschungel, das auf jeden Fall dabei stehen muss bei dem Ganzen?
Ja, also angegeben werden muss zum Beispiel, wenn Geschmacksverstärker drinnen sind oder Konservierungsstoffe oder es konserviert wurde. Also das sind dann auch diese Wordings. Auch mit Farbstoff muss auf der Verpackung stehen. Das hatten wir bei den Zuckerln schon. Genauso wie mit Antioxidationsmittel. Auch mit Phosphat bei Fleischerzeugnissen oder geschwärzt bei Oliven, da kennt man das. Auf Obst und Gemüse muss irgendwie ersichtlich sein, dass sie gewachst sind. Also wenn die Schale noch so krass glänzt, dann kann man davon ausgehen, dass das nicht so vom Baum gefallen ist.
Wenn du dich mit Blick in den Apfel schminken kannst, dann genau. Nicht vom Opa.
Und die angesprochenen Süßungsmittel müssen ausgewiesen werden. Also da steht dann zum Beispiel, enthält eine Phenylalaninquelle, wenn Aspartam im Produkt ist. Auch Nitrat oder mit Nitrit, Pökelsalz oder eben Phosphat müssen auf der Verpackung stehen. Und es muss auch ausgewiesen werden, wenn etwas bei übermäßigem Verzehr abführend wirken kann.
Das ist jetzt nett, wenn das Ding eine große Plastikverpackung hat, die aus einer Fabrik kommt. Aber wenn ich mir jetzt beim Bäcker ein Bäckerl hol oder halt in einem Süßwarengeschäft, falls es das irgendwo noch gibt, jetzt ein Zuckerl da aus dem Glas kaufe quasi.
Dann muss es trotzdem kenntlich gemacht werden. Also zum Beispiel am Preisschild oder auf einer Speisekarte oder in einem Aushang. Also es kann auch sein, dass es dann einen Riesenzettel gibt, der für alle Zuckerl in diesem Geschäft gilt. Also es ist kompliziert, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, wie viele vielleicht befürchten.
Ich habe mich jetzt während der Folge immer wieder erinnert gefühlt an tatsächlich einen Wechsel in meinem Essens- und Essenszubereitungsgedanken, den ich aus einer Besser-Leben-Folge mitgenommen habe. Und zwar war das, wie wir die Holly Wilkinson da hatten, die Ernährungsberaterin. Und da habe ich ein bisschen gewechselt von weniger drauf schauen, was ich alles nicht essen sollte, zu einfach mehr drauf schauen, dass ich Nährstoffe essen sollte. Und ich habe mir jetzt öfters gedacht, ja, wenn ich, im Endeffekt läuft das dann meistens auf Gemüse und Obst hinaus und vielleicht noch Hülsenfrüchte, immer Hülsenfrüchte. Und in Wahrheit, wenn man da schon drauf schaut, dass man von dem genug zu sich nimmt, wird man wahrscheinlich nicht rasend viele den ganzen Tag in sich reinschaufeln.
Und in der Kochfolge, die wir kürzlich hatten mit dem Peter Lehner, gibt es ja auch noch ein paar Tricks, wie man frisch zubereiten kann.
Ganz genau. Ich glaube, die haben nicht wahnsinnig viele E's in ihrer Küche. Deswegen haben sie 400.000 Gläser mit irgendwelchen Sachen, die gerade fermentieren, im Keller stehen, weil das macht dann auch Geschmack ohne irgendwas Künstliches. Gut, das war es von uns jetzt einmal für einige Zeit.
Ja.
Wir hoffen, ihr habt großen Spaß mit der Franziska und Person XY, die ihr bald hören werdet. Das ist einmal ein Cliffhanger. Wenn ihr die Person XY, die ihr vielleicht schon kennt, auch nächste Woche hören wollt, abonniert uns auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf wo auch immer ihr Podcasts hört.
Und schickt natürlich weiterhin gerne Themenvorschläge, Fragen oder sonstige Anregungen an besserleben@derstandard.at.
Ihr dürft auch schreiben, dass ihr uns vermisst. Das ja. Werden wir dann wahrscheinlich erst in einiger Zeit mitbekommen, aber trotzdem.
Wir kommen wieder.
Ja.
So wie es aussieht.
Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber.
Ich bin Selina Thaler.
Und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth.
Baba.
Tschüss, bis nächstes Jahr.
Deine Smartwatch meint, der Feierabend beginnt mit 17 Uhr? Du triffst smartere Entscheidungen und beginnst deinen Feierabend mit einem. Denn du weißt, gute Zeiten beginnen nicht dann, wenn sie beginnen müssen, sondern mit einem. Wieselburger. Einfach gut. Seit 1770. Jetzt neu. In der 0,33 Liter Mehrwegflasche.